Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die Welt steht still, nach wie vor. Ich wünschte, ich könnte mal eine andere Begrüßung finden hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Aber wir sind im Moment leider alle in einer Warteschleife gefangen. Wie wenn man über einem Flughafen ist, mit dem Flugzeug unterwegs, dreht man eine Schleife nach der anderen. Jetzt ist gestern Wimbledon abgesagt worden. Wie das zustande gekommen ist, was die Folgen sind etc., das klären wir hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eben Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Dirk Kordoff hatte es schon ein wenig vorweggenommen, dass Wimbledon abgesagt werden würde, stand für ihn schon am Wochenende fest, beziehungsweise am Montag, als er mit Sky Sport News ein Interview geführt hatte. Und jetzt hat gestern das Organisationskomitee von Wimbledon hat diesen wahrscheinlich notwendigen Schritt vollzogen, hat gesagt, dieses Jahr wird es kein Wimbledon geben, es wird auch keine Verschiebung geben. Und man hofft, dass man 2021 sich dann wieder treffen kann. Die Organisatoren haben gesagt, wir brauchen ungefähr 2 Monate an Vorbereitung auf das Turnier an sich. Das wäre dann jetzt Ende April losgegangen, weil das Turnier am 29. Juni hätte losgehen müssen. Und am 29. April wird diese Welt noch nicht wieder die sein, die sie vorher war. Und deswegen hat man die Reißleine gezogen und gleich dann auch noch die gesamte Rasensaison abgesagt, beziehungsweise halb erstmal abgesagt.
Wir wissen ja, wie eng mittlerweile die Events vor Wimbledon verbandelt sind mit dem Turnier selbst. Also das neue Turnier in Berlin oder das Turnier in Stuttgart, das in Halle, das in Queens, die gehören alle im Endeffekt zum direkten Umkreis von Wimbledon. Manche werden gefördert, manche kriegen Unterstützung, manche profitieren natürlich einfach davon, dass sie Teil dieser Wimbledon-Vorbereitung sind. Es hat also Sinn gemacht, dass die meisten dieser Turniere jetzt entweder direkt absagen oder aber sagen, sie suchen nach einem Ersatzplatz etc. Da werden sicherlich dann auch andere Fragen mit reinspielen, wie Versicherungen etc. Mallorca hat unter Umständen natürlich auch eine andere Wettervoraussetzung als jetzt zum Beispiel Zentraleuropa, denn das ist ja das Ding an Wimbledon. Der Rasen, er ist sehr empfindlich und er hat nur eine bestimmte Zeit des Jahres, in der er bespielt werden kann. Er braucht eine sehr bestimmte Art, wie er wachsen kann. Also das ist wirklich eine ziemliche Wissenschaft für sich. Ich meine, wir hatten ja mal eine Folge mit einem Greenkeeper aus Halle vor ein paar Jahren, der das erklärt hat. Und das darf man alles hier zusätzlich zu der Vorreiterrolle, die Wimbledon natürlich stets einnehmen will, nicht vergessen. Die Turniere haben nur einen kleinen Zeitraum, in dem sie stattfinden können.
Es ist dieser natürliche Untergrund, der das Ganze dann auch schwierig macht zu verlegen. Du sagst es gerade, wir haben im September andere klimatische Verhältnisse, zum Beispiel in London, vielleicht dann auch häufiger Regen. Wimbledon im Juli, beziehungsweise London im Juli, ist in den meisten Jahren eigentlich eine Sache, wo man von vorne bis hinten sagen kann, das kann man das Turnier durchziehen. Natürlich mal mit der einen oder anderen Regenpause, aber es wird früher dunkel im September. Wir haben häufiger mal Raureif auf dem Boden etc. Den haben wir so im Sommer nicht. Und deswegen ist es dann hier auch so, dass man sagen muss, okay, wir müssen hier den Schlussstrich ziehen beziehungsweise können nicht zu einem späteren Zeitpunkt dann das Turnier austragen. Und du hast es gerade gesagt, Mallorca hat andere Voraussetzungen. Mallorca kann auch noch im Spätsommer schönes Wetter haben. Und deswegen hat Mallorca noch nicht gesagt, vielleicht, also wir werden auf jeden Fall das Turnier nicht durchziehen. Halle zum Beispiel, die haben gleich von vornherein gesagt, wir werden dieses Turnier dieses Jahr nicht durchführen. Nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall dabei wieder. Und Roger Federer hat ja dann auch in der gleichen Pressemitteilung verlauten lassen, dass er auch nächstes Jahr wieder mit dabei sein wird. Also auch der Rücktritt von Roger Federer ist so ein bisschen nach hinten verschoben worden. Da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, dass da natürlich dann auch noch einige Spieler sich da jetzt Überlegungen machen müssen. Aber Berlin, wir können mal zusammenfassen, Berlin hat gesagt, wir prüfen noch eine Verlegung. Auch Halle hat gesagt, wir sagen ab. Stuttgart hat gesagt, wir verschieben bzw. wir versuchen zu verschieben. Und auch Bad Homburg scheint noch zu prüfen.
Das Ding ist ja, und ich glaube, wir müssen hier direkt den großen Bogen aufspannen. Keiner von uns weiß, wie groß die Chance überhaupt ist, dass die Tennissaison stattfinden wird. Da wir es nicht wissen, müssen wir es irgendwie 50-50 halten. Aber ich bin recht skeptisch, dass wir wirklich am 13. Juli direkt wieder mit Tennis anfangen werden. Der Großteil der Tour wandert dann in die USA. Wir haben unter der Woche die Nachricht bekommen, dass das Gelände der US Open im Moment in ein Spital umgebaut wird, um nicht Corona-Patienten auffangen zu können. Und das Ganze ist ja, selbst wenn das jetzt alles abklingen sollte, sagen wir bis Ende Mai, es werden sich wenige Regierungen oder Entscheidungsträger und Trägerinnen finden lassen, die zulassen, dass Sportevents so schnell stattfinden werden. Das ist die eine Sache. Die andere, Tennis ist unglaublich international. Die Leute reisen von überall an. Sagen wir, es gibt am 12. Juli auf einmal einen Ausbruch in Slowenien. Die slowenischen Spieler dürfen nicht anreisen. Wie geht die Tour damit um? Wie gehen die Veranstalter damit um? Es kommt hier sehr viel Komplexes zusammen. Von daher, die Chance, dass solche Events später im Jahr wirklich stattfinden, die ist vermutlich nicht so richtig hoch.
Bad Homburg hat auch gesagt, sie verschieben auf nächstes Jahr. Also dieses Jahr wird es keine Ausgabe geben, egal wann Tennis wieder gespielt werden kann. Du hast es gerade gesagt, die Chance, dass dieses Jahr Tennis gespielt werden kann, gerade weil es so ein internationaler, ein globaler Sport ist, ist sehr klein. Wir können vielleicht darüber reden, dass wir im Laufe des Jahres nationale Ligen, zum Beispiel beim Fußball, wieder erleben können. Aber so ein internationaler Sport wie Tennis, so ein globaler Sport wie Tennis, kann ich mir im Moment auch nicht vorstellen, dass der zugelassen wird, beziehungsweise dass diese Tour wieder geöffnet wird, bevor nicht eine gewisse Sicherheit da ist, beziehungsweise, so wie Amelie Mauresmoe gesagt hat, vielleicht nicht sogar eine Impfung dafür bereit ist. Sie hat nämlich gestern ihren Tweet dazu zur Wimbledon-Absage dann geschlossen mit, solange es keine Impfung gibt, wird es auch kein Tennis geben. Und das könnte der Wahrheit relativ nahe kommen, weil wir brauchen eine Impfung, wir brauchen eine Therapieform für dieses Covid-19-Virus. Und das, bevor das nicht kommt, könnte ich mir vorstellen, ist Tennis eine der letzten Sportarten, die in irgendeiner Weise den Betrieb wieder aufnimmt.
Ja, wenn man zum Beispiel liest, dass sich der englische Fußball-Szenarien durchspielt, wo er die Liga zum Beispiel in 4 oder 5 Miniligen teilt, die Leute dann in die betreffenden Mannschaften dann in ein Hotel einsperrt, mit Schnelltests guckt, dass alle stets wirklich fit sind etc., dass er da wirklich eine große Quarantäne herstellt, dann mag das Sinn ergeben, wie sowas stattfinden kann. Nur wie soll das im Tennis passieren? Du hast nicht alle Leute jede Woche zentral bei einem Event. Sie kommen eben nicht nur aus einer Stadt, denn die Fußballer bleiben ja zum Großteil erstmal in einer Stadt. Sie fliegen wirklich aus allen Kontinenten heran, aus allen möglichen Hotspots, die es zu dem Moment geben kann. Und Tennis kann ja eben nicht in der Blase stattfinden, sondern er findet in der reellen, auch politischen Welt statt. Und da kann ich mir vorstellen, dass Tennis sich relativ weit wird hinten anstellen müssen und eben nicht den Charakter von Fußball haben wird, der Teil des Kulturguts in vielen Ländern ist. Das ist Tennis nun mal nicht. Und von daher sind die Chancen vermutlich, ja, eben, ich mag sie nicht taxieren, weil wir einfach alle die Zukunft nicht voraussagen können. Aber ich würde im Moment nicht viel mehr als 50% sehen, die Chancen, dass wir in diesem Jahr nochmal Tennis erleben werden.
Ja, ich würde sie im Moment auch nicht als nicht zu allzu groß einschätzen, auch wenn ich mir eigentlich mit Prognosen bei diesem Virus beziehungsweise bei diesen Zeiten, in denen wir im Moment leben, dann auch eher sparen möchte, weil wir wissen heute nicht, was morgen passiert. Wir sind im Moment in Deutschland beim 20.04. mit Beschränkungen zum Rausgehen. In den USA sagt man, in den nächsten 30 Tagen soll man bitte zu Hause bleiben. Wir haben jetzt schon Turniere, die bis Mitte Juli abgesagt werden. Also die ganze Tour wird bis Mitte Juli pausieren. Von daher, das ist alles noch sehr, sehr weit hin. Und wir haben im Moment allerdings nur die Sicherheit, dass bis Mitte Juli kein Tennis gespielt werden wird. Es gab verschiedene Reaktionen. Auf Wimbledon wird immer sehr, ja, sehr emotional reagiert, weil das ein Turnier ist mitten im Jahr. Es ist der Höhepunkt der Rasensaison. Es ist ein unglaublich traditionsreiches Turnier. Es wird zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg abgesagt. Da gab es natürlich die Stimmen, die sagen, Mensch, das ist so schade und so weiter. Es haben sich sehr viele dazu geäußert, sehr viele Spielerinnen und Spieler dazu geäußert, dass es sehr schade ist, dass dies abgesagt wird. Es gab die eine Stimme zum Beispiel von Amelie Mauresmoe, die gesagt hat, ja, wir werden kein Tennis erleben, bevor es nicht in irgendeiner Weise eine Therapie beziehungsweise einen Impfstoff dafür geben wird. Boris Becker zum Beispiel hat gesagt, er hätte sich gewünscht, dass da noch ein wenig gewartet wird. Aber da kam natürlich dann auch die Nachricht von Wimbledon, dass sie gesagt haben, wir brauchen mindestens 2 Monate Vorbereitung direkt auf der Anlage und das mit vielen Menschen. Und deswegen können wir diese Vorbereitung dann auch nicht durchziehen. Im größten Teil ist Verständnis bei den Spielerinnen und Spielern da gewesen. Anders noch als zum Beispiel in Indian Wells, als wir damals von der Absage gehört haben, als wir da noch sehr frisch mit dem Coronavirus umzugehen hatten. dass dort ja damals die Reaktionen so ein bisschen anders ausgefallen sind. Inzwischen hat man sich, glaube ich, haben sich die meisten Spieler und Spielerinnen darauf eingestellt, dass wir hier noch sehr lange durchhalten werden müssen.
Um auch nochmal auf das von Boris Becker getweetete einzugehen, wenn ich das korrekt verstehe, dann ist ein Teil, warum Wimbledon das jetzt auch so früh abgesagt hat, wann und wie damit quasi die Versicherungszahlungen ausgelöst werden. Wimbledon, das wurde jetzt ja auch immer wieder herausgestrichen, scheint einer der ganz wenigen Sportevents zu sein, der sich eine Klausel in seine Versicherungsverträge hat reinschreiben lassen, dass sie einen Teil der Einnahmen zurückbekommen würden in dem Fall, dass ihr Turnier wegen einer Pandemie nicht stattfinden kann. Die anderen großen Tennisturniere haben das anscheinend nicht. Ich weiß nicht, wie es in anderen Sportarten aussieht. Wimbledon hat's. Und soweit ich das verstehe, wollte Wimbledon denjenigen, die von ihnen abhängen, und davon hängen ja einfach 10.000 Arbeitsplätze indirekt ab, sei es eben Securities, die vor Ort sind, sei es Leute, die Events veranstalten, sei es diejenigen, die das Catering machen etc., die hängen ja alle davon ab. Und soweit ich das verstehe, dadurch, dass Wimbledon quasi jetzt das absagt, wird es auch früher eben an die Gelder kommen, um diese Leute zumindest teils bezahlen zu können. Also ich bin, so habe ich es verstanden, ich weiß nicht 100%, ob es stimmt, aber ich meine, dass das einer der Gründe ist. Und das ist es ja. Tennis ist ja nur ein kleiner Mikrokosmos für andere Wirtschaftsbereiche. Denn Tennis ist im Moment einfach ein großer Wirtschaftsbereich. Und es hängen sehr viele Leute direkt und indirekt davon ab. Und viele werden es abfedern können. Gerade im Tennis die Spitzenspieler und Spielerinnen. Manche werden es nicht abfedern können, manche werden es teils abfedern können. Und Wimbledon wollte hier anscheinend auch fair sein und diejenigen, die es schwerlich abfedern können oder die direkte Unterstützung brauchen, denen die auch zukommen lassen. Und daher denke ich, ist das völlig in Ordnung, ziemlich früh, ziemlich klar zu sagen, was geht und was nicht geht.
Wimbledon ist also abgesagt worden. Wir werden, so wie es im Moment aussieht, im Herbst zwei Grand-Slam-Turniere innerhalb von 5 Wochen haben, auch wenn wir im Moment noch nicht daran glauben, aber das ist der aktuelle Nachrichtenstand. Wir können mal auf die Spielerinnen und Spieler zu sprechen kommen, die eigentlich gesagt hatten, dass sie dieses Jahr auf jeden Fall auf ihrer Abschiedstour sind. Carla Suarez Navarro zum Beispiel, die hatte Anfang des Jahres gesagt, das ist ihre letzte Saison. Und die hat zum Beispiel dann jetzt auch schon anklingen lassen, nee, es wird auch meine letzte Saison bleiben. Und wenn dann im Frühjahr das letzte Match war, dann ist es dann auch okay. Die Bryan-Brüder, von denen hat man noch nichts gehört. Die wollten nach den US Open ihre Karriere beenden. Meinst du, die hängen vielleicht noch ein Jahr dran? Das ist so bitter für Spielerinnen und Spieler, die dieses Jahr vielleicht als ihr letztes Jahr angesehen haben. Andrea Petkovic zum Beispiel hat gesagt, sie wird noch ein Jahr dranhängen auf jeden Fall.
Ich meine, bei den Bryan-Brüdern gelesen zu haben, aber nur im Vorbeigehen, ohne auf den Artikel zu klicken, dass sie ihre Karriere beenden wollen. Das war allerdings noch ein Zeitpunkt, wo es nur in Anführungszeichen nach einer 6- bis 10-wöchigen Pause aussah und nicht danach, dass unter Umständen die ganze Saison dem Virus zum Opfer fallen könnte. Na gut, schlechte Formulierung, dass die Saison nicht stattfinden könnte aufgrund des Virus. Das Ding ist ja bei vielen oder zumindest einiger dieser Rücktritte, da geht es ja dann auch um Familienplanung. Da geht es darum, welche Pläne habe ich abseits und nach dem Tennis. Und daher kann ich mir vorstellen, manche, die wirklich nach dem Sport verbunden sind, sagen, hey, okay, dann bleibe ich dran, vielleicht weil mein Ziel auch Olympia war. Und andere, vielleicht wollen sie eine Familie gründen, also ich weiß es jetzt nicht spezifisch, werden dann sagen, hey, okay, dann ist jetzt auch okay, wenn es das gewesen ist, dann höre ich jetzt auf. Und es kommt wahrscheinlich sehr davon ab, wie sehr es abgeschlossen worden. Und die Frage, die sich ja jetzt dann auch stellen wird, demnach, wie lange die Pause dauert, ist, wer macht vielleicht aus anderen Gründen nicht weiter? Wer hat unter Umständen nicht das Geld? Wer hat keine starke Föderation hinter sich, die unter Umständen übernehmen kann? Wer konnte bisher nicht genug Geld sparen? Etc. Da kann ich mir vorstellen, wird es auch noch einige Kandidaten und Kandidatinnen geben, die, weiß ich, 178 oder 223 in der Weltrangliste sind, die dann irgendwann sagen, nee, ich suche mir jetzt eine Alternative. Ich gehe studieren oder ich gehe was anderes arbeiten, einfach weil ich mir das nicht erlauben kann.
Das ist genau die Gefahr, die ich im Moment auch sehe, dass die Spieler jenseits, ich sage jetzt mal der Top 80, der Top 100, dass die Rücklagen nicht haben. Wir haben in der Challenger Corner mit Yannick Maaden darüber gesprochen. Der hatte gesagt, ja, zum Glück habe ich im Moment noch ein paar Rücklagen und kann ein paar Monate überleben. Aber auch diese Rücklagen werden irgendwann wahrscheinlich zur Neige gehen und die Rücklagen sind vielleicht auch nicht so fett. Und die Spieler und Spielerinnen so jenseits der Top 100, Die werden Schwierigkeiten bekommen, wenn sie nicht vom Verband unterstützt werden, dann über die nächste Zeit zu kommen, weil sie haben keinerlei Einnahmen. Und das könnte mir auch vorstellen, dass die Sponsoren, bei den Sponsoren im Moment dann auch das Geld nicht so locker sitzt, weil die selber ihre wirtschaftlichen Schwierigkeiten haben. Also wir gehen davon aus, dass nächstes Jahr die Tour eine andere sein wird als dieses Jahr, mit größeren Vorsichtsmaßnahmen, mit größeren Unsicherheiten, die wir auch haben. Was ist, wenn wieder eine Welle von Virusinfektionen auf uns zukommt, wenn dieser Impfstoff noch nicht entwickelt ist etc.? Das wären ganz, ganz unvorhersehbare Zeiten, die da auf uns zukommen. Und gerade im Profitennis, die Spielerinnen und Spieler jenseits der Top 100, auch die Turnierveranstalter von Challengern, von ITF-Turnieren, die dieses Jahr dann schon viel geplant haben, auch die haben eine große Unsicherheit für nächstes Jahr.
Ja, und die könnten wirklich da könnte am sichtbarsten werden, wie sich das Tennis verändert. Bill Oakes, bin mir nicht sicher exakt von welchem Turnier er der Turnierdirektor ist, auf jeden Fall vertritt er die 250er Turniere der ATP, und er hat der New York Times gesagt, dass die allermeisten 250er Turniere sowieso auf einem ganz schmalen Grat unterwegs sind, wo einfach normalerweise nicht genug Geld da ist. Und jetzt gibt es Turniere, die werden von Verbänden veranstaltet, zum Beispiel der britische und französische Verband, die buttern relativ viel Geld in ihre Turniere rein. Für die ist es unter Umständen sogar okay, weil viele dieser Turniere, wenn wir ehrlich sind, auch Verluste machen. Da ist es vielleicht okay, aber sagen wir, da stecken jetzt irgendwelche mittelständischen Unternehmen oder Gönner oder Gönnerinnen dahinter, die könnten unter Umständen auch einfach den Stecker ziehen. Also das halte ich durchaus für möglich. Und das ist ja eine der spannenden Sachen. Wie stellt sich das Tennis danach auf? Wir haben in den letzten Jahren schon eine Bewegung dahin gesehen, die größeren Events immer mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Es gab immer wieder Berichte und Gerüchte über Supermasters-Turniere, die sich über 2 Wochen ziehen. Die Masters wollten immer mehr Macht haben. Sehen wir dahin einen Schritt? Ich halte es für durchaus im Bereich des Möglichen.
Bill Oakes ist der Turnierdirektor von Winston-Salem, dem letzten Vorbereitungsturnier vor den US Open. Und der war von Philipp dann angesprochen. Wir werden auch in den nächsten Wochen und Monaten noch Podcasts haben, hoffentlich dann auch mit Spielerinnen und Spielern, um dann über diese Situation zu sprechen. Was tut man, was macht man, wenn tatsächlich im Moment kein Tennis gespielt werden kann, wenn auch die Einnahmen wegfallen? Da hoffen wir dann auch noch in den nächsten Monaten auf ein paar Gesprächspartner hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Wir wollten natürlich allerdings über die Neuigkeiten aus Wimbledon informieren und das Ganze so ein bisschen einordnen. Wir haben noch eine andere News gehabt aus der letzten Woche. Da gab es nämlich eine Trennung, und das war so ein bisschen überraschend. Anastasia Pavlyuchenkova und Sam Samick haben ihre Zusammenarbeit aufgekündigt. Anastasia Pavlyuchenkova hat sich eigentlich nicht äußern wollen, beziehungsweise wollte sich erst äußern, wenn die Tour wieder unterwegs ist. Aber Sam Samick hatte die Trennung schon vorher verraten, und deswegen sah sich Anastasia Pavlyuchenkova dazu genötigt, ein Statement selber zu veröffentlichen, in dem sie dann gesagt hat, ja, die Chemie hat dann nicht so richtig gestimmt, auch wenn die Erfolge da waren. Aber so scheint es, dass die Teamatmosphäre war Anastasia Pavlyuchenkova wichtiger als der Erfolg.
Da müssen wir natürlich eben auch sagen, dass Sam Samick im Ruf steht, extrem anspruchsvoll zu sein bei seinen Spielerinnen. Und wir haben natürlich alle gesehen, wie schwierig zumindest der öffentliche Umgang zwischen ihm und Garbiñe Muguruza in den letzten 2 Jahren waren. Und das Ding, was Sumik mal so ein bisschen nachhängt, er macht die Spielerinnen in den ersten Monaten wesentlich besser, und dann irgendwann stürzt das ganze Gerüst so ein bisschen in sich. Das hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, welche Menschentypen treffen aufeinander oder wie sind sie in der Lage, zusammenzuarbeiten. Aber bei ihm scheint es eben so was zu sein, wo es am Anfang gut geht und dann wird es schwierig. Und was Pavlyuchenkova jetzt eben gesagt hat, war zu der russischen Zeitung
Kommersant.
Genau. Heute kriege ich Aussprechhilfen. dass es für sie schwierig war, mit ihm zusammenzuarbeiten, vor allem ab den Australian Open. Da war sie ja sehr erfolgreich, aber sie meinte, die Atmosphäre im Team war sehr schwierig. Und man kann sich eben schon vorstellen, nach dem, was man von Sumik mitbekommen hat, Und sie war wohl von der WTA gebeten worden, das nicht zu veröffentlichen, diese News der Trennung. Und dann hat er die News geleakt an französische Zeitungen, dass er wieder zu haben ist. Denn wie alle Trainer, Trainerinnen oder wie fast alle sucht er natürlich oder kriegt man kein Geld, sucht nach jenen Leuten, die ihn beschäftigen. Und dann hat sie sich jetzt eben gezwungen gesehen, darauf zu reagieren. Und das ist natürlich schon ganz interessant oder der spannendste Aspekt ist eben wirklich, wenn das stimmen sollte, dass die WTA die Spieler und Spielerinnen oder hier in dem Fall die Spielerinnen, die ihre Trainer entlassen, darum gebeten hat, das nicht zu veröffentlichen. Das ist natürlich schon eine relativ delikate Info, wenn die so stimmen sollte.
Die WTA hat, wie gesagt, laut Medienberichten Anastasia Pavlyuchenkova darum gebeten, dies nicht zu veröffentlichen. Und Anastasia Pavlyuchenkova sucht jetzt einen neuen Coach. Sie wird sich noch ein wenig Zeit lassen können, weil im Moment kann nicht Tennis gespielt werden. Hast du das Video von Roger Federer gesehen, wie er im Schneetreiben in der Schweiz gegen eine Ballwand spielt und Trickshots versucht?
Nein, habe ich nicht gesehen.
Auch Roger Federer, der hat jetzt ein bisschen andere Voraussetzungen, aber auch er sucht Trainingspartner und hat im Moment nur die Ballwand. Das war es jetzt erstmal mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Ein kleiner Zwischenruf hier zur aktuellen Newslage. Wimbledon ist abgesagt worden und wir werden bis Mitte Juli auf keinen Fall aktives Tennis erleben. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns trotzdem über gute Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns bei Twitter, Facebook und Instagram und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit einem anderen Podcast. Da habe ich nämlich dann den Kollegen Tim Böseler und einen weiteren Podcaster zu Gast zum Thema Leistungsklassen in Deutschland. Und dann können wir uns mal um solche Themen auch ein bisschen genauer kümmern. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.